Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter ein Wort, nachdem wir vorhin aus dem letzten Buch der Bibel gelesen haben, aus dem ersten Buch Mose, Genesis, und zwar Kapitel 3. Wir lesen das ganze Kapitel. Die Predigt wird dann vor allem über den sehr bekannten Vers 15 gehen. 1. Mose 3, Vers 15, der Predigtvers. Wir lesen das ganze Kapitel. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll herrschen über dich. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn ich hier vorne richtig zähle, dann haben wir heute den zweiten Advent. Und der Kirchenkalender schreibt uns vor, dass wir dem Weihnachtsfest entgegenzufiebern haben. Und das tun wir auch. Nicht, wir warten. Aber stellt sich die Frage, worauf warten wir eigentlich? Warten wir auf den Weihnachtsmann? Warten wir auf Geschenke? Warten wir auf ein gemütliches Beisammensein bei Kerzenlicht? Vielleicht mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. Es gibt ja ein bekanntes Weihnachtslied, in dem es heißt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Das Lied finde ich blöd. Das ist ein dummes Lied, denn es verkündet nicht die Wahrheit. Christus kommt nicht alle Jahre wieder, sondern er ist einmal gekommen. Und die Erinnerung an dieses eine Kommen soll der Inhalt der Adventszeit, denn Advent heißt Ankunft, der Inhalt der Adventszeit und des Weihnachtsfestes sein. Es gibt dann ja noch ein zweites Kommen, nicht? Die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Darum geht es an Weihnachten weniger. Da geht es vor allem um sein erstes Kommen, beziehungsweise um die Erinnerung daran. Somit ist unsere Adventszeit, in der wir hier Kerzen anzünden, im Grunde nichts anderes als eine Erinnerung an das Warten auf das erste Kommen Christi. Wir warten nicht mehr drauf, denn er ist ja gekommen, sondern wir erinnern uns daran. Aber dabei gab es in der Geschichte eine Zeit, in der man tatsächlich auf dieses erste Kommen Christi wartete. Und das waren nicht nur 4 Wochen, sondern das waren rund 4000 Jahre. Also 4000 Jahre warten. Nicht 4000 Jahre Advent, wenn man so will. Und das Ganze nahm seinen Anfang sehr früh in der Geschichte unserer Welt, bereits im Garten Eden, an der Stelle, die wir eben gerade gelesen haben. Nicht, unser Predigtvers, 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, ist, wenn wir so wollen, der allererste Adventstag. Warum das so ist und was das bedeutet, wollen wir heute herausfinden. Ich stelle die Predigt unter den Titel Advent im Garten Eden und gliedere sie in die folgenden 3 Abschnitte. Erstens wollen wir etwas sagen über das Elend des Sünders, zweitens über die Verheißung des Erlösers und dann drittens etwas über das Warten auf den Erlöser. Das Elend, die Verheißung und das Warten. Blicken wir mal zurück auf die Situation, wie sie sich darstellte, als Gott, der Herr, in Vers 15 diese bekannten Worte redet. Nicht gerade hatten der Mensch Adam und seine Frau, die damals noch keinen Namen hatte, hatten unter Anstiftung durch die Schlange Gottes Gebot übertreten. Sie hatten von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen. Und dieser mutwillige Ungehorsam, dieser Aufstand gegen ihren Schöpfer, diese Rebellion gegen ihren Herrn, die hatte schlimme Folgen. Und die Folgen waren ja vorher eigentlich schon angekündigt worden. Nicht im Kapitel 2, Vers 17, warnt Gott den Menschen, an dem Tag, da du davon, also von diesem Baum isst, musst du gewisslich sterben. Gewisslich. Also hielten Tod und Verderben Einzug in die Schöpfung, die doch am Ende des sechsten Tages als sehr gut bezeichnet wurde. Tod und Verderben hielten Einzug auch unter den Menschen. Der Mensch war aus der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer herausgefallen. Er hatte freiwillig, willentlich, mutwillig den Bund mit Gott gebrochen. Und aus dem vormaligen Zustand der Freundschaft mit Gott fiel er nicht in so etwas wie Neutralität. So etwas gibt es nicht. Jesus sagt einmal, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Der Mensch ist nicht neutral geworden, sondern er ist in seinem Ungehorsam ein aktiver Feind Gottes geworden. Das zeigt sich in der Übertretung selbst. Aber auch danach, als er sich vor Gott in die Büsche flüchtete, was vorher undenkbar gewesen wäre. Sein neuer Freund war ein anderer, die Schlange. Und hinter der Schlange, das wissen wir, wenn wir diesen Bericht mit dem Rest der Bibel vergleichen, auch mit unserer ersten Schriftlesung, hinter der Schlange verbarg sich niemand anderes als der Satan selbst. Er ist der wahre Verführer. Er ist der Brandstifter, durch den der Mensch zum Feind Gottes geworden ist. Durch den sich der Mensch auf die Seite des Satans geschlagen hat. Ungehorsam, Entfremdung, Flucht, Feindschaft. Darauf konnte es nur eine Antwort geben. Den Tod. Wer die allerhöchste Majestät Gottes derart beleidigt und entehrt, der kann nur die höchste denkbare Strafe erwarten. Und das war die Situation, in der sich die beiden ersten Menschen wiederfanden. Vom Wort Gottes überführt standen sie hilflos, unfähig da, schoben sich gegenseitig die Schuld an der Misere zu. Nicht, was für ein Elend spricht aus ihren Worten. Und da spricht der Herr seinen Fluch aus. Sein Fluch über die ganze Schöpfung und besonders über die Schlange. Er sagt nicht, du sollst verflucht sein, sondern du sollst mehr verflucht sein als alle anderen Geschöpfe. Die Schlange, die eben noch schadenfroh, triumphierend da saß, wird zu einem Dasein im Staub verbannt. Ganz unten. Und der Mensch, eben noch Haupt der Schöpfung, einer Schöpfung, die ihm zu Diensten sein sollte, der wird fortan von Dornen und Disteln geplagt. Die Frau, die eben noch die Gehilfin des Mannes sein sollte, die ihm entspricht, die zu ihm passt, da werden Geburtsschmerzen angekündigt und ein Leben nicht länger unter der gütigen Führung des Mannes, sondern unter seiner Tyrannei. Das ist die Situation. Das ist das Elend, unter dem sich die Menschen wiederfanden. Aber inmitten dieser schrecklichen Ankündigungen, inmitten dieser schlimmen, zeitlichen und ewigen Strafen, ertönt auch ein großes Wort des Trostes. Ein Wort des Trostes nicht für die Schlange, aber für die Menschen. nämlich genau unser Vers. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Mit uns fällt auf, dass diese Worte gar nicht direkt an die Menschen gerichtet sind, sondern die Schlange ist der Empfänger dieser Botschaft. Und damit der hinter der Schlange stehende Satan. Indem die Menschheit Trost empfängt, wird dem Satan das Gericht angekündigt. Schauen wir uns doch mal im Einzelnen an. In diesem Vers sind mehrere Personen und Gruppierungen erwähnt. Zunächst haben wir mal die Ausgangsbasis. Auf der einen Seite die Schlange, auf der anderen die Frau. Zwischen diesen beiden wird schon mal Feindschaft gesetzt. Interessant, dass hier jetzt ausgerechnet die Frau genannt ist und nicht der Mensch allgemein. Da setzt der Heilige Geist schon ein Achtungszeichen. Ja, wir sollen gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dass hier bloß eine natürliche Abneigung zwischen Mensch und Tier eingesetzt wird. Schlangen sind ganz gewiss nicht gerade die beliebtesten Tiere, aber darum geht es hier gar nicht. Ich würde hier statt Frau Mensch stehen, dann wäre uns dieser Gedanke gekommen, aha, Menschen mögen keine Schlangen und umgekehrt. Aber es wird ausdrücklich die Frau als Gegenpartei genannt. Und das müssen wir uns merken. Denn in der nächsten Ebene, Ausgangsebene, Schlange, Frau, in der nächsten Ebene kommt jetzt der Samen der Schlange, beziehungsweise der Samen der Frau zur Sprache. Auch zwischen diesen beiden soll nach dem Wort und Willen Gottes Feindschaft herrschen. Und Samen meint hier, wie sonst auch in der Bibel, Nachkommen. Wenn wir an die vielen Erwähnungen dieses Wortes zum Beispiel bei Abraham denken, die Verheißung hinsichtlich eines Samens, der sein soll wie die Sterne am Himmel, damit ist natürlich seine künftige Nachkommenschaft gemeint. Also seine Kinder, Enkel, Urenkel und so weiter, alle nachfolgenden Generationen, die wie er im Bund mit Gott stehen sollten. Also auf der einen Seite haben wir hier die Nachkommenschaft der Schlange, auf der anderen die Nachkommenschaft der Frau. So, jetzt wird auf die Nachkommen der Schlange im Folgenden gar nicht mehr eingegangen. Wohl aber auf die der Frau. Und zwar wird diese Nachkommenschaft, wenn wir mal ganz genau auf den Vers schauen, wird mit einem Personalpronomen belegt, mit einem Personalpronomen der Einzahl, mit dem Wörtchen er. Er wird. Ist uns klar, dass es hier nicht um irgendwelche Menschenkinder geht oder gar um alle, sondern um ganz Besondere. Genauer gesagt um einen ganz Besonderen. Und dieser eine, dieser Same, dieser Nachkomme der Frau, führt einen Kampf nicht mehr auf der Ebene, nicht mit dem Samen der Schlange, sondern mit der Schlange selbst. Er, der Same der Frau, wird dir, Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Natürlich, wir haben es schon immer gewusst, aber es wird uns hier vielleicht nochmal ganz klar, dass in diesem Vers niemand anderes angekündigt wird als Christus. Und nichts anderes angekündigt wird als der Sieg Christi über den Satan. Und damit finden wir in diesem Vers ganz stark zusammengefasst, aber trotzdem ganz vollständig, das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, geboren von einer Frau und ohne Zutun eines Mannes, der durch sein eigenes Leiden triumphiert und dem Satan und der Sünde das Genick bricht. Darum wird dieser Vers auch als Urverheißung oder Urevangelium bezeichnet. Denn es ist es in der Tat. Alle anderen Verheißungen, die wir im Lauf der Heilsgeschichte hören, im Alten Bund wie im Neuen Bund, sind im Grunde nur eine Entfaltung, eine Präzisierung dieser einen Urverheißung. Damit beantwortet sich übrigens auch die Frage, die immer mal wieder gestellt wird, ob denn die Menschen im Alten Bund das Evangelium überhaupt kannten. Die Antwort ist ja, natürlich, da steht's. Hier lesen wir es. Von Adam und Eva kannten das Evangelium. Unmittelbar nach ihrem schrecklichen Fall wurde es ihnen verkündet. Es kann auch keinen Zweifel daran geben, dass die beiden gerettet wurden. Nicht im Vers 21, wenn ihr mal reinschaut, da wird das deutlich. Der Herr kleidet die beiden in die Felle eines Opfertieres und bedeckt sie damit bildlich mit der Gerechtigkeit Christi. Adam und Eva. Ja, und das war, wenn wir so wollen, der allererste Adventstag. Von diesem Tag an wartete das Volk Gottes auf den Erlöser. Denn er war ja nicht sofort da, er war nur angekündigt. Es begann eine lange Zeit des Wartens. Und immer wieder dachten die Gläubigen, also jetzt muss der Christus doch endlich mal da sein. Nicht Eva meinte womöglich mit ihrem ersten Sohn, Kain, den Erlöser geboren zu haben. Was für ein Irrtum. Oder denken wir vielleicht nochmal an Abraham. An Abrahams Sohn Ismael. Würde der nicht der Erbe der Verheißung sein? Der verheißene Erbe? Aber nein, alles Hoffen wurde wieder und wieder enttäuscht und man musste weiter warten. Aber diese Zeit des Wartens, die plätscherte ja nicht einfach so dahin. Die Weltgeschichte, die läuft ja weiter. Und die Weltgeschichte war und ist der Hintergrund, vor dem sich diese angekündigte Feindschaft zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau offenbart. Diese beiden Gruppen bewohnen ja gemeinsam diese eine Welt und stehen sich dort unversöhnlich gegenüber. Den Beleg dafür finden wir in der biblischen Geschichte. Auch in der außerbiblischen, aber vor allem in der biblischen. Wir wollen uns zunächst nochmal über die Begriffe klar werden. Ich hatte vorhin gesagt, dass der Mensch sich in seinem Sündenfall von Gott abgewandt und dem Satan zugewandt hatte. Das heißt, dass Mensch und Satan, also Schlange, seitdem eine Partei bilden. Und der Same der Schlange, das sind diejenigen, die in dem gleichen Ungehorsam leben, in dem gleichen Aufstand gegen Gott, in der gleichen Sündhaftigkeit wie Adam. Ja, und wer ist das? Das sind alle. Das sind wir alle. Alle Menschen gehören als Sünder von Natur aus, von Geburt an, von der Empfängnis an, zur Partei des Satans. Und damit zum Samen der Schlange. Und Jesus spricht das an einer Stelle mal aus. Das wird vielleicht immer ein wenig falsch verstanden. Aber er spricht zu den Juden, die ihn anklagen, in Johannes 8. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Da finden wir genau den Beleg. Und das ist keine Ausnahme, was Jesus hier sagt, sondern das ist eben eine Beschreibung des Normalfalls. Die sündige Menschheit füllt die Reihen der Nachkommenschaft der Schlange. Und das Ganze findet dann irgendwann seinen Höhepunkt in dem Menschen der Sünde in dem Antichrist. Das ist also die eine Seite. Und auf der anderen Seite steht die Frau. mit ihrer Nachkommenschaft. Wir hatten schon gesehen, dass diese Nachkommenschaft, also dieser Same, im Wesentlichen auf einen hinzielt, nämlich auf Jesus Christus. Aber indem Christus der Same der Frau ist, sind auch alle, die zu Christus gehören, Same der Frau. Alle, die ihm von Ewigkeit her gegeben sind, gehören zum Samen der Frau. Die haben alle die Seiten gewechselt, nicht, sind von der Finsternis ins Licht durchgedrungen, vom Tod ins Leben. Genau aus diesem Grund gibt Adam seiner Frau dann auch den bemerkenswerten Namen Eva. Nicht? Und die Bedeutung ist uns gleich anschließend erklärt. Die Mutter aller Lebendigen. Das ist keineswegs nur biologisch gemeint, sondern vor allem heilsgeschichtlich. Denn eine solche Eva, also eine Ur-Ur-Ur-Ur-Enkeltochter dieser Eva namens Maria, die bringt den Christus zur Welt. Der das Leben in Person ist, das Brot des Lebens. Das Licht und die Wahrheit und das Leben. Und der allen ewiges Leben gibt, die an ihn glauben. Und so ist dieser prophetische Name dann erfüllt worden. Und Eva, die Frau Adams, ist tatsächlich die Mutter aller Lebendigen geworden. Und somit werden die Fronten geklärt. Hier die Erwählten in Christus. Die Gläubigen im alten Bund wie im neuen Bund. Dort die Verworfenen, die Ungläubigen. Und zwischen diesen beiden tobt ein erbitterter geistlicher Kampf. In unserer ersten Schriftlesung in Offenbarung 12 wurde uns das Wesen dieses Kampfes bildhaft in Form einer Vision geschildert. Nicht? Der Drachen macht sich bereit, das Neugeborene, also den Nachkommen der Frau, zu verschlingen. In der ganzen alttestamentlichen Geschichte ging es dem Satan darum, das Kommen des Christus zu verhindern. Nicht? Du wirst ihm in die Ferse stechen. Eigentlich ist die Übersetzung gar nicht so gut, denn hier steht das gleiche Wort, das zuvor mit zertreten übersetzt wurde. Nicht? Also, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zertreten, steht hier eigentlich. Aber es ist doch schon ein Unterschied, ob jemandem der Kopf zertreten wird oder die Ferse. Das eine bedeutet den Tod. Das andere eine Behinderung. Wenn der Satan den Christus schon nicht zerschmettern konnte, wollte er ihn doch wenigstens lähmen. So lähmen, dass er nichts ausrichten kann. Und zu diesem Zweck warf er alle seine Truppen, also seinen Samen, in die Schlacht. Durch die ganze Geschichte hindurch. Die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die das Volk Gottes zu vernichten trachteten. Die gottlosen Könige über Israel, mit dem Höhepunkt Herodes, dem Kindermörder, der hier wirklich einen groß angelegten Versuch unternahm, den gerade geborenen Heiland zu ermorden und schließlich auch das Volk Israel selbst, die Namenskirche, das fleischliche Israel, das Volk, das den Unschuldigen am Kreuz tatsächlich töten ließ und damit, ja, was für eine Ironie, sich selbst in den Abgrund stürzte. Ja, das war die Adventszeit des Alten Bundes. Die Zeit des Wartens auf das Kommen des Messias, des Christus. Das war keineswegs eine romantische Geselligkeit bei Kerzenschein. Es war eine Zeit des Kampfes, der Verfolgung, des Leidens, manchmal auch der Verzweiflung. Aber das einmal verkündete Evangelium konnte nicht zunichte gemacht werden. Die Verheißung Gottes blieb bestehen, auch wenn am Ende rund 4000 Jahre vergehen mussten. Und dann hat sie sich erfüllt. Jedenfalls im Prinzip. Christus ist gekommen, hat dem Satan die Stirn geboten, hat sich von ihm demütigen, in die Ferse stechen, ans Kreuz nageln lassen, aber hat ihm durch eben dieses Leiden einen tödlichen Schlag versetzt. Der Feind ist besiegt. Er ist verurteilt. Aber er ist noch nicht gerichtet. Er ist, wie wir ebenfalls in Offenbarung 12 lesen, aus der himmlischen Herrlichkeit hinausgestoßen worden, hinab auf die Erde, und dort dröhnt er umher und versucht zu verschlingen, wen er kann. Er hat noch immer große Macht, aber keine unbeschränkte Macht. Er kann nicht alles tun, was er will. Nicht wie wir es aus einer anderen Stelle entnehmen können, ist er an die Kette gelegt. Auch wenn die Kette manchmal ziemlich lang ist. Aber er liegt an der Kette und er sieht auch schon den erhobenen Fuß über sich. Der Fuß, der ihn schon bald zertreten wird. Bald schon. Am Tag des Gerichts, wenn Christus kommt, um unsere Erlösung vollkommen zu machen. Und dann schließt sich der Bogen. Der Bogen, der von 1. Mose bis Offenbarung gespannt ist. Und der Bogen, der nichts anderes ist als Christus. Christus ist die Klammer, die das ganze Wort Gottes zusammenhält. Er ist das Alpha und das Omega. Anfang und Ende. Start und Ziel. Der Apostel Paulus greift ganz am Ende des Römerbriefs im Kapitel 16 diesen Gedanken aus Genesis 3 nochmal auf, wenn er die Heiligen damit tröstet: Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Bald, wenn Christus zum Gericht kommt. Und darauf warten wir. Von daher sind wir wieder in einer Adventszeit, in dem wir warten, dass Christus wiederkommt, dass er seinen Sieg vollendet und unsere Erlösung vollkommen macht. Es ist gut, sich an diese Heilstatsachen zu erinnern. Darum ist die Adventszeit auch gut. Aber es geht nicht darum, nur alle Jahre wieder um den 25. Dezember herum sich daran zu erinnern. Dann wäre der Glaube ziemlich hohl. Glauben heißt, beständig auf Christus zu vertrauen. Beständig auf ihn zu blicken. Beständig zu sehen und zu erkennen, dass sein Kommen, sein Tod, seine Auferstehung, seine Erhöhung zur Rechten Gottes und seine noch bevorstehende Wiederkunft, dass die mir etwas nützen. Mir. Und zwar nicht nur irgendwann in der Ewigkeit, sondern schon hier und jetzt. Denn wie wollen wir im Kampf bestehen? Nicht bestehen in dem Kampf als natürliche Nachkommen der Schlange, aber als geistliche Nachkommen Evas. Wie wollen wir im Kampf gegen den Satan und die Welt bestehen? Im Kampf gegen unsere eigene sündige Natur. Nicht doch nicht etwa in eigener Kraft. Das können wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Denn wir haben doch schon den Sieg errungen. Wir haben ihn errungen in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Verheißung. Das ist die Versicherung unseres Predigtextes. Und das hat Adam geglaubt. Adam hat der Verheißung geglaubt. Eva hat auch geglaubt. Und Abraham hat geglaubt und David hat geglaubt. Und Maria hat geglaubt. Alle Heiligen des Alten und Neuen Bundes haben das geglaubt und im Glauben ergriffen. Und durch Glauben haben sie schließlich das Verheißene, wie es in Hebräer 11 heißt, auch erlangt. Und wir werden es auch tun. Amen.